Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu den Zwischentönen heute mit Klaus Pilger. Die Regionalbahn, die braucht von Köln bis in die Eifelgemeinde Kall gerade mal 55 Minuten. Und trotzdem ist es eine Reise in eine andere Welt. In Kall, buchstabiert man K-A-L-L, im Ortsteil Keldenich, da lebt Norbert Scheuer, Jahrgang 1951, einer der profiliertesten deutschen Schriftsteller seiner Generation. In all seinen Romanen macht der, wie er mal genannt wurde, anti-idyllische Heimatschriftsteller das Eifelstädtchen und die Region zum Spiegel der ganzen Welt. Kall ist kein romantischer Sehnsuchtsort, aber Scheuer verbindet realistisches Erzählen mit Imagination, vielleicht auch Verzauberung. Das spiegelt sich etwa im Titel seines zuletzt veröffentlichten Romans, der heißt nämlich Mutabor, aus dem Lateinischen übersetzt, ich werde verwandelt werden. Und das ist der Zauberspruch aus Wilhelm Haufs Märchen Kalif Storch. Lassen Sie sich also verzaubern in diesen Zwischentönen. Folgen Sie uns in das Zentrum des großen Welttheaters in die Eifel. Herzlich willkommen, Norbert Scheuer.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Der Literaturkritiker Martin Lüttke hat mal über Sie geschrieben, Norbert Scheuer ist ein großer, stiller Erzähler. Ist das nicht widersprüchlich, stiller Erzähler? Vielleicht stimmt es ja auch gar nicht.
Also, so wie ich es verstehe, bedeutet das natürlich zurückhaltend und nicht, sagen wir mal, auf sehr viele Effekte hinausgehend. Und insofern fühle ich mich durch das, was Martin Lüttke gesagt hat, sehr geehrt. Überhaupt gehört er zu den Ersten, die meine Bücher gelesen haben und besprochen haben.
Was wäre denn ein lauter Erzähler für Sie in der Literatur? Walser?
Nicht unbedingt. Also eher ein Erzähler, der sich sozusagen an dem abarbeitet, was im Moment Mainstream ist, und an Formulierungen arbeitet, die grell sind. Mhm. Und das mache ich nicht. Ich versuche also so zurückhaltend wie nur möglich, meine Geschichten aufzubauen und vor allen Dingen im Stil so vorzugehen.
Sind Sie jemand, der lieber zuhört als redet?
Das hat sich geändert. Also es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich eigentlich nur zugehört. Und mit zunehmendem Alter fängt man an, mehr zu reden. Also ich beginne mittlerweile, mich mit Leuten zu unterhalten. Mit denen hätte ich mich früher nicht unterhalten, nicht weil ich nicht akzeptiert hatte, sondern einfach aus so einem Bedürfnis zur Kommunikation. Wenn ich spazieren gehe oder so, dann treffe ich Leute, mit denen rede ich. Ne? Ich suche manchmal sogar Gründe, um mit ihnen zu reden, und früher wäre ich vorbeigelaufen, was einen dann auch irgendwie arrogant erscheinen lässt, aber das hat sich geändert.
Wieso? Wissen Sie einen Grund?
Es gibt einen ganz vordergründigen. Ich habe wieder seit einigen Jahren einen Hund. Und wenn man einen Hund hat, trifft man Leute und redet mit ihnen. Zuerst mal über den Hund, dann über andere Sachen. Aber es gibt bestimmt noch andere Gründe, die vielleicht damit zusammenhängen, dass man älter geworden ist und man einfach etwas von sich preisgeben möchte, was man früher nicht gemacht hat.
Schreiben Sie lieber als reden?
Auch das verhält sich ähnlich. Also ich habe einen Onkel gehabt, der hat unheimlich viel geredet, war Gastwirt, und ich habe immer gedacht, der redet und redet, was macht er da? Der hat im Grunde Geschichten erzählt. Und bis, sagen wir mal, 5 Jahren habe ich das als vollkommen übertrieben gehalten. Aber mittlerweile denke ich mir, ach, du bist ja fast so geworden wie dein Onkel Jakob.
Also, Sie plaudern mehr.
Ich plaudere mehr.
Norbert Scheuer, Sie sind eine Vielfachbegabung. Sie haben ein Studium der physikalischen Technik absolviert und ein zweites der Philosophie und beide Studien abgeschlossen als Ingenieur und als Magister. Und Sie sind Schriftsteller. Sie haben bis zu Ihrer Pensionierung immer im festen Job gearbeitet als Systemprogrammierer bei der Deutschen Telekom. Was haben Sie da getan? Was genau programmiert?
Also so eine Karriere bei der Telekom entwickelt sich ja, ne? Und zuerst war ich Fernmeldeingenieur, war also für Vermittlungsstellen die Planung zuständig. Und so in den 70er Jahren begann das mit der Computertechnik bei der Telekom. Und dann bin ich gewechselt in den Rechenzentrumsbereich. Und da habe ich dann als Systemprogrammierer gearbeitet. Das sind diejenigen Leute, die sozusagen die Großcomputer warten und neue Programme, Patches einspielen und, wenn Fehler auftauchen, diese Fehler beheben.
Der Systemprogrammierer Scheuer beschäftigt sich im weitesten Sinne also mit der ganz großen, globalisierten, digitalisierten Welt. Ist es kein Zufall, dass der Schriftsteller Scheuer mit Kall einen vergleichsweise mikroskopischen Ausschnitt gewählt hat?
Ich weiß nicht, ob das, es könnte sein, dass da eine Notwendigkeit drin liegt, aber darüber habe ich noch nicht so intensiv nachgedacht. Für mich ist es eher so eine Art Zufall. Also ich bin nicht sehr weit gereist und wenn man irgendwann anfängt zu schreiben, muss man sich einen Ort suchen. Und ich habe diesen Ort mehr oder weniger zufällig gefunden. Also ich war bei der Telekom angestellt, nachdem ich eine lange Zeit in Düsseldorf gewohnt habe, bin ich dann wieder mit den Kindern und meiner Frau in die Eifel gezogen.
Wo Sie auch herkommen.
Ja, und dann dachte ich mir, als ich zum ersten Mal versucht habe, einen Roman zu schreiben, wo soll der Roman spielen? Ich habe mir gedacht, na ja, das spielt in dem Ort, in dem du lebst. Ich habe sogar den Namen benutzt, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass er überhaupt veröffentlicht würde. Und so bin ich dann sozusagen in Kall hängen geblieben. Ich war auch nicht irgendwie gezwungen, mir irgendein anderes Thema zu suchen, weil ich mein Einkommen hatte und ich konnte das schreiben, was ich im Grunde wollte.
Ja, das technische Verstehen des Ingenieurs und das philosophische Verstehen des studierten Philosophen, haben diese beiden Fähigkeiten Ihr Schreiben beeinflusst?
Ja, bestimmt. Aber der Weg war der, dass ich ursprünglich eine Lehre als Elektriker gemacht habe, dann das Fachabitur und dann zur Fachhochschule gegangen bin. Und um physikalische Technik zu studieren. Und da bin ich zum ersten Mal mit Philosophie in Verbindung gekommen. Und das hat mich sehr interessiert. Und nach diesem Studium habe ich mich dann zuerst in Bonn für Philosophie eingeschrieben. Und wollte natürlich, wie das jeder will, der so ein Fach studiert, dann philosophische Abhandlungen schreiben. Und das ist aber gar nicht so einfach, da irgendwas Neues zu erfinden. Und bin dann dazu gekommen, Geschichten zu erzählen, weil in dieser Studentengruppe waren Leute, die hatten schon Bücher geschrieben, also Romane. Und ich bin dazu gestoßen. Und hatte lediglich so ein paar Liedtexte, weil ich zu dem Zeitpunkt Gitarre spielte und eigene Lieder machte. Ja. Und das wurde von denen für nicht schlecht befunden. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und habe sozusagen in dem Schreiben eine andere Art, sagen wir mal, der Reflexion gefunden. Das heißt, im Grunde ist es genau das Gegenteil. Ich reflektiere nicht in meinen Texten, ich versuche es nach Möglichkeit zu vermeiden, sondern beschreibe. Vielleicht ist das, sagen wir mal, ein Ausfluss der Philosophie, weil in der Philosophie, wenn man Philosophie studiert hat, weiß man, dass es im Grunde nicht mehr so viel reflektiert zu sagen gibt. Aber beobachten ist ja eine vollkommen individuelle Sache und aus den Beobachtungen Geschichten kreieren. Und so ist sozusagen aus der Philosophie ist bei mir das Schreiben erwachsen.
Jetzt machen wir einen kleinen Bruch, denn wir gehen von der Philosophie zur Operettenmusik. Denn die erste Musik, die sie sich gewünscht haben, ist aus der Operette Der Vetter aus Dingster von Eduard Künicke aus den 1920er Jahren. Sie haben sich gewünscht, Ich bin nur ein armer Wandergesell, Interpret Hermann Prey. Wieso diesen Titel?
Weil er mit einer Erinnerung verbunden ist. Meine Eltern hatten in der Eifel eine Gaststätte, also ganz an verschiedenen Orten. Und meine Mutter spielte Klavier und in dem Saal stand ein Klavier und sie hat dieses Lied unter anderem gespielt und gesungen. Und ich habe versucht, das mitzusingen. Und diese Erinnerung ist irgendwie so wie, ja, wie ein Ausschnitt, ein ganz präziser und tief sitzender Ausschnitt im Leben. Und ich dachte mir, bei der Zusammenstellung des Textes wäre es nicht schlecht, so etwas zu nehmen.
Hier kommt jetzt Hermann Prey. Ja, ganz ergreifend das Lied vom armen Wandergesell von Hermann Prey. Gewünscht hat sich das der Schriftsteller Norbert Scheuer, heute unser Gast bei den Zwischentönen. Herr Scheuer, jetzt kommt ein Zitat von Ihnen. Ich musste mit dem Schreiben kein Geld verdienen. Ich war absolut frei. Zitat Ende. Nun, was andere Schriftsteller als Belastung empfinden, nämlich einen profanen Broterwerb neben ihrer Kunst nachgehen zu müssen, das definieren Sie als Freiheit. Wieso?
Es hängt damit zusammen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man zu abhängig ist von dem, was man schreibt, dass man dann nicht mehr schreiben kann, was man eigentlich will. Also ich stelle mir immer vor, ich hätte mich irgendwann entschieden, freier Schriftsteller zu werden und davon zu leben. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, alle meine Bücher in Kall anzusiedeln. Ich hätte mich nach irgendwas gerüstet. Also der erste Roman wäre kein Erfolg gewesen, sage ich jetzt mal. Dann hätte ich mir irgendwas gesucht, wo man eventuell Erfolg mit hat, weil es ist ja notwendig. Ansonsten kann man keine Familie ernähren. Ja. Und von daher empfinde ich das als Freiheit. Und es kommt noch hinzu, dass alle die Schriftsteller, die ich kenne, ja von dem, was sie jetzt an Literatur produzieren, sagen wir mal, auf dem langen Weg, ne, nicht wirklich leben können. Die haben vielleicht mal ein Buch, was sich sehr gut verkauft und danach wieder eins, was sich nicht gut verkauft. Das heißt, sie müssen andere Sachen machen. Sie müssen entweder für Zeitungen schreiben oder sonst was. Und sie müssen vor allen Dingen sich dann mit Literatur der Kollegen auseinandersetzen, aktueller. Und all das führt ja dazu, dass man im Grunde von dem, was man selbst macht, abgelenkt wird. Und all diese Probleme hatte ich nicht. Ich habe meine 8-9 Stunden gearbeitet und danach hatte ich Zeit zum Schreiben.
Ja, haben Sie nach der Arbeit geschrieben oder vor der Arbeit?
Also ich habe vor der Arbeit geschrieben und zwar bin ich morgens sehr früh aufgestanden, so sagen wir mal 5 Uhr und habe 1,5 Stunden geschrieben und dann bin ich zur Arbeit gefahren und wenn ich dann so von der Arbeit nach Hause kam, war die Familie da. Und spätabends habe ich dann unter Umständen überarbeitet.
Und das haben Sie über viele Jahre, Jahrzehnte so betrieben, diese Disziplin.
Ja.
Täglich 2 Stunden schreiben, das kann doch eigentlich jeder, haben Sie mal gesagt. Wieso machen das nicht mehr Leute? Da braucht man schon Disziplin für.
Ja, das ist aber auch das Einzige. Jeder geht doch auch jeden Morgen zur Arbeit. Dazu braucht man auch Disziplin. Also ich glaube, dass es im Grunde so eine Art Verrücktheit ist. Ich würde es weniger als Disziplin verstehen, sondern Verrücktheit, sich morgens hinzusetzen und zu schreiben.
Aber auch ein Drang.
Ja, der Drang, den bezeichne ich jetzt mal als Verrücktheit.
Okay. Schreibt denn der Pensionär Norbert Scheuer mit viel mehr Zeit als früher eigentlich anders als der frühere Norbert mit festem Job?
Das ist ja noch nicht so lange her. Ne? Okay. Also das letzte Buch, was außerhalb meiner Arbeitszeit entstanden hat, ist Ich Mutabor. Ich glaube, vom Stil her und von den Themen unterscheidet es sich kaum.
Aber haben Sie mehr Druck jetzt? Jetzt haben Sie ja die Freiheit nicht mehr, die Sie vorher hatten.
Ja, ich schlafe jetzt. und ich habe also wirklich weniger Druck, aber das hängt auch wieder mit dem Alter zusammen. Also irgendwann merkt man ja, dass, ich glaube, das ist jetzt mein 10. Buch, und dann stellt man sich die Frage, wie viele Bücher will man noch schreiben? Und wie notwendig ist jetzt sozusagen das 12. oder 13. Buch? Ne? Und von daher lässt sozusagen der Druck etwas nach.
Wie notwendig ist denn das 11. und 13. Buch?
Ja, ich habe festgestellt, dass alles ein bisschen sinnlos ist, wenn ich es nicht schreibe. Mhm. Im Moment mache ich das nicht, weil ich war eine längere Zeit krank und brauchte so eine Erholungsphase. Und jetzt bin ich wieder fit, ne? Mhm. Und ich stelle fest, dass, wenn ich das nicht mache, dass das in so eine, ich sag jetzt mal, Art von Depression mündet. Also man fühlt sich nicht so gut, man denkt, was soll das Ganze? Und deswegen glaube ich, ist das Schreiben schon für mich so eine Art Notwendigkeit.
Sind Sie abhängig vom Schreiben?
Das könnte sein. Es könnte sein, dass es im Laufe der Zeit darauf hinausgelaufen ist.
Ja. Ist Ihnen der Begriff, den ich eben eingangs zitiert habe, anti-idyllischer Heimatschriftsteller angenehm oder finden Sie den blöd?
Also mittlerweile hat sich die Bedeutung des Begriffes Heimat ja gewandelt. Also zu dem Zeitpunkt, als ich die ersten Bücher über Kall schrieb, da war es absolut verpönt, überhaupt das Wort Heimat in den Mund zu nehmen. Das war so 1994 oder sowas. Ne? Und seit einigen Jahren ist ja Heimat ein Begriff, der fast schon inflationär benutzt wird. Von daher, früher hätte es mich geärgert, ne? Weil er halt so negativ besetzt war.
Mit Hermann Löns und ähnlichen Heimatdichtern, Heidedichtern.
Genau, ja. Und auch die Beziehung zur NS-Zeit.
Heimattümelei.
Also all das hätte mir nicht gefallen. Heute ist es so, dass es inflationär ist und es auch wieder nicht besonders ist. Also ich schreibe im Grunde einfach Geschichten über einen Ort in Deutschland. Ne? Und da würde sich komischerweise in Amerika würde kein Mensch auf die Idee kommen, einen Faulkner oder sonst wen als Heimatschriftsteller zu bezeichnen. Also die kamen dieses Wort ja auch nicht.
Ja. Was ist denn Ihre Definition von Heimat? Unabhängig von der ganzen Geschichte des Begriffs.
Ja, also es ist ein Ort, in dem ich mich auskenne, wo ich weiß, was abgeht, wo ich, sagen wir mal, die Orte kenne und sie sozusagen in mein Bewusstsein aufgenommen habe, so dass ich darüber schreiben kann. Also ich war vor einiger Zeit mal in Berlin und bin da mit dem Bus durch Berlin gefahren und habe mir überlegt, könntest du über so eine Stadt schreiben? Ne? Und ich glaube, wenn ich Jahre da gelebt hätte, könnte ich das auch. Ne?
Ja.
Also ich kann über eine Landschaft und über einen Ort schreiben, wenn ich sozusagen sie, wenn auch in anderer Form, irgendwie in meinen Vorstellungskreis integriert habe.
Ja.
Und das setze ich mehr oder weniger gleich mit Heimat.
Der Begriff Heimat, der wurde ja auch gerade von deutschen Filmemachern seit den späten 1960ern immer kritischer gesehen. Ich erinnere an Peter Fleischmanns Kinofilm Jagdszenen aus Niederbayern 1969 und vor allem dann die große vielfach ausgezeichnete Fernsehserie, die 1984 in der ARD zu sehen war, Heimat, eine deutsche Chronik. Edgar Reitz erzählt darin die Geschichte des fiktiven Dorfs Schabach im Hunsrück und seine Bewohner von 1919 bis 1982. Haben Sie diese Serie gesehen und wenn ja, wie fanden Sie die und wie hat sie womöglich in Ihrem Schreiben beeinflusst?
Also ich habe die Serie natürlich gesehen und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon selbst über Kall geschrieben, ne? Und habe mich eigentlich ein bisschen geärgert, dass jetzt plötzlich jemand anfängt und auch sowas macht, ja. Ne? Wenn auch im Film.
Ja. Hat es Ihnen gefallen?
Es hat mir sehr gut gefallen, Es war super. Mhm. Dazu gibt es eine nette Anekdote. Jahre später hat mich Edgar Reitz angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich das Drehbuch für den letzten Heimatfilm,
den Kinofilm
schreiben wollte.
Ja.
Und ich war dann bei ihm in München und wir haben darüber geredet, was man machen könnte. Ne? Also es war so eine Art Brainstorming, dass man einfach mal gesehen hat, wie man vorgehen könnte, wie man Plots baut und so weiter. Und dann dann hat er mir gesagt, wenn Sie das machen, dann müssen Sie aber mindestens 2 Jahre, ne, quasi nur für das Drehbuch da sein. Ne? Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe mir gedacht, 2 Jahre ist ein bisschen viel. Das ist ungefähr ein Roman für mich.
Ne? Ja.
Und dann habe ich ihm geschrieben, dass ich es nicht mache.
Aber
ich weiß gar nicht genau, ob ich dann wirklich ausgewählt worden wäre, weil er hatte noch ein paar andere Leute, die auch zu solchen, ich nenne es mal Castings, eingeladen hat.
Ja, aber Sie fühlten sich geehrt.
Ich fühlte mich natürlich geehrt.
Ja. Der Edgar Reitz erzählt ja vom Alltag, von Träumen, von Fluchten, von politischen und gesellschaftlichen Ereignissen der Zeit, zugespitzt auf den Mikrokosmos Hunsrückdorf und das alles aber in Form einer Chronologie, also von bis. Sie haben in Ihren Romanen einen anderen Ansatz.
Ja, ich setze sozusagen immer wieder neu an. Also ich schreibe jedes Mal aus einer anderen Perspektive, zugespitzt auf den Ort Kall. Der Roman muss nicht unbedingt in Kall spielen, aber es gibt die Verbindung zu Kall. Also zum Beispiel in der Sprache der Vögel geht ein junger Mann in den Afghanistan-Krieg. Er geht sozusagen aus Kall weg und reflektiert trotzdem über seinen Heimatort in dem Lager, in dem er in Afghanistan ist.
Ja.
Und ich versuche sozusagen immer diesen Ort mit einzubeziehen in, das hört sich jetzt etwas übertrieben an, also sozusagen in einen übergeordneten Kosmos, also sozusagen als Teil des Gesamten zu sehen. Ich muss das sofort einschränken. Es ist nicht so, als wenn ich das als reale Überlegung anstelle. Ich fange an zu schreiben und irgendwie ergibt sich das während des Schreibens.
Das werden wir gleich im zweiten Teil der Sendung noch vertiefen. Aber noch die Nachfrage, hätten Sie für Edgar Reitz das Drehbuch geschrieben, hätten Sie eine Geschichte über Schabach schreiben müssen? Wäre das möglich?
Naja, ich hätte in dem Fall ja so tun können, als wäre Karl Schabach.
Gute Antwort. Eine Musik haben wir noch vor den Nachrichten. Sie haben sich wirklich Progressive Rock aus den 70ern gewünscht, Locomotive Brass von Jethro Tull. Haben Sie da auch eine Geschichte zu?
Ja, ich habe meine Frau bei dem Lied kennengelernt.
Wunderbare Geschichte. Jethro Tull mit Ian Anderson. Willkommen zurück zum zweiten Teil der heutigen Zwischentöne mit Klaus Pilger am Mikrofon. Mein Gast ist der Schriftsteller Norbert Scheuer. Herr Scheuer, Sie haben sich eine weitere Musik gewünscht, und zwar gehen wir jetzt mal richtig in die 60s. Sie haben sich Musik gewünscht von Donovan, Summer Day Reflection Song. Was gab es da für eine Geschichte zu? Waren Sie ein Hippie?
Man könnte es so nennen, für Eifelverhältnisse vielleicht. Also Donovan ist ganz wichtig für meine Entwicklung, also dass ich überhaupt mit dem Schreiben angefangen habe.
Aha.
Ein Freund von mir, der zum Gymnasium ging, der kannte Donovan, ich kannte den gar nicht. Und der spielte auch Gitarre. Und durch den habe ich Donovan kennengelernt und habe angefangen, Gitarre zu spielen. Und Donovan machte ja sehr lyrische Texte. Und ich habe dann selbst auch versucht, Texte zu machen. Und wir sind dann, um das mit dem Hippie aufzugreifen, mit der Gitarre nachts durch die Gegend gewandert und haben gespielt, so wie das halt in auch von Donovan in manchen Texten gesagt wird. Und irgendwann hat sich dann dieses Liederschreiben weiterentwickelt zu Gedichten und dann irgendwann zu Prosatexten.
Donovan war der Ursprung, zum Beispiel mit dem Titel Summer Day Reflection Song.
Cat sleeping in the sun, eyes take heed, the colors call, sunlight patterns touch the wall, red kerchiefs sail and fall, cat is sleeping in the sun. Dragon kite in the sky, wheel and turn, spin and fly, attacked by rooks who never fail, to cry the sound of fairy tale, the cat is walking in the sun. All the pebbles I have seen, precious stones for Colleen, every minute I pass through with the groovy spent with you, the cat is yawning in the sun.
Der Summer Day Reflection Song von Donovan, der riecht ein bisschen nach Hasch und Hippietum. Herr Scheuer, Sie haben 8 oder 9 Romane geschrieben. Ich nenne mal einige Titel: Der Steinesammler, Überm Rauschen, Die Sprache der Vögel, Am Grund des Universums. Wer die alle gelesen hat, der merkt, eigentlich hängen die untereinander zusammen. Die Nebenfigur des einen Romans ist die Hauptfigur des anderen und umgedreht. Also eigentlich schreiben Sie ja einen Riesenroman, einen Romanzyklus.
Ja, aber das hat sich einfach so ergeben. Also es ist nicht von mir geplant, sondern mir fällt eine Geschichte ein und ich fange an zu schreiben. Und während der Geschichte tauchen Figuren auf, Hauptfiguren und Nebenfiguren. Und während ich noch schreibe, habe ich dann die Idee, dass vielleicht eine dieser Nebenfiguren im nächsten Roman erzählt werden könnte. Also dass das dann die Hauptfigur wird. Und wenn sich das dann wirklich auch so einstellt, ne, man hat ja während man schreibt viele Ideen, dann ist es so, dass plötzlich eine Nebenfigur aus dem vorhergehenden Roman Hauptfigur wird oder später in irgendeinem späteren. So entwickelt sich das, sagen wir mal, organisch, zu einer Art Chronik.
Oder einem Epos, einer Saga?
Ja, man kann das so bezeichnen, obwohl ich das nicht machen würde. Ich würde dem das nicht zuschreiben. Für mich ist sozusagen dieser Fokus, alle Geschichten spielen in Kall und in Kall gibt es ein Setting von Leuten und die sind Gegenstand dieser Geschichten, die ich erzähle. Wenn ich den Begriff Saga benutzen würde, wäre das aus meiner Sicht etwas zu überhöht.
Hm. Wann ist Ihre Eifelgeschichte auserzählt? Ist sie je auserzählt?
Ich glaube, dass sie nie auserzählt ist. Also es kann sein, dass irgendwann meine Kräfte erlahmen. Ne? Aber das ist eine andere Sache. Aber vielleicht kommt dann irgendein anderer aus Kalle und erzählt so weiter. Ne? Es ist ja auch schier unmöglich, eine Geschichte auszuerzählen, weil jeder Mensch, der da lebt, ne? oder überhaupt irgendwo lebt, hat eine Geschichte, ne? Aus der man im Grunde einen Roman oder eine Erzählung machen kann.
Ja.
Von daher wird sie nie auserzählt sein.
Man sollte nur von dem erzählen, was man wirklich kennt. Das sagen Sie. Kall und die Eifel, die kennen Sie. Die Eifelgemeinde Kall hat 11.000 Einwohner, liegt im Kreis Euskirchen, hat 23 Ortsteile. Dort mündet der Kallbach in den Fluss Urft. Und die Gemeinde hat eine lange Geschichte als Ort des Eisenerzbergbaus. Das sind einige Fakten über den realen Ort. Wie nun, Herr Scheuer, unterscheidet sich dieser reale Ort von Ihrem literarischen Ort Kall?
Das ist für mich auch ein großes Geheimnis. Also natürlich ist der reale Ort etwas anderes als der Ort in der Literatur. Also ich habe eingangs ja gesagt, dass ich im Grunde zufällig auf den Ort Kall kam. Ne? Also ich hab mir nicht die Mühe gemacht, einen Namen zu erfinden, wie das beispielsweise Faulkner oder andere Schriftsteller machen.
Oder Edgar Reitz mit Schabach.
Oder Edgar Reitz, genau. Ich habe den Namen genommen, der real ist. Und dann habe ich angefangen, darüber Romane zu schreiben. Und damit wird natürlich der reale Ort automatisch zu einem literarischen Ort. Und erweitert sich auch damit zwangsläufig. Und die Figuren, die dort leben, sind auch nicht mehr die Figuren, die sozusagen in einer, sagen wir mal, Art Chronik dort vorkommen, sondern sind Romanfiguren geworden, die aber auf eine geheimnisvolle Weise zurückgebunden sind an den Ort.
Auf einem kleinen Fleck lässt sich über alles schreiben mit dem richtigen Mikroskop. Auch das haben Sie mal so zitiert. Und man ist an einem Ort und trotzdem überall, weil es hier wie überall Ängste, Hoffnungen, Dramen, Sehnsüchte gibt?
Ja, also über die kann man ja eigentlich nur dann schreiben, wenn man zumindest etwas von den Leuten erahnt, die um einen herum sind. Deswegen ist sozusagen dieser reale Ort auch irgendwie notwendig. Also man kann nichts erfinden. Also Literatur erfindet nicht etwas neu, sondern Literatur stellt eine Beziehung her, meine ich, zwischen einer tatsächlich real existierenden Welt, wobei wir jetzt lange darüber diskutieren können, was ist diese real existierende Welt, und der Welt im Kopf des Autors. Nur so kann im Grunde derjenige, der dann die Geschichten erzählt, auch ja, Gefühle transportieren.
Also der Spiegel der Welt, der könnte auch ein thüringisches Dorf sein oder eine Kleinstadt in Paraguay.
Natürlich, klar. Mhm.
Um die Welt zu erzählen, auch in Kall, braucht man Geschichten. Sie sind ja der Sohn eines Gastwirt-Ehepaars, Sie haben es erklärt, aus der Eifel. Haben Sie schon als Kind in den 1950er, 1960er Jahren in der Gaststube gesessen und den Geschichten der Gäste gelauscht?
Ja, also aber nicht in dem Sinne, als wäre ich begeistert gewesen von den Geschichten, die da erzählt werden. Jetzt muss ich da ein bisschen ausholen. Also meine Mutter ist die Tochter eines Gaststättenbesitzers gewesen. Und sie hat geheiratet und musste dann, weil der ältere Bruder diese Gaststätte übernommen hat, wegziehen. Und dann haben die in einem anderen Ort der Eifel eine Gaststätte gepachtet. Da war ich so ungefähr 5 Jahre. Dann hat man diese Gaststätte einige Jahre gehabt und dann ist man zum nächsten Eifelort, wo dann wieder eine Gaststätte gepachtet wurde. Und so bin ich sozusagen durch die Eifel gereist, als kleines Kind von Gaststätte zu Gaststätte. Und in jeder Gaststätte wurden natürlich Geschichten erzählt. Und in der Eifel ist es so, dass im Grunde überall ein anderer Dialekt gesprochen wird. Und man zuerst mal wieder diesen Dialekt lernen musste. Im Grunde bin ich sowas wie eine Art Weltreisender in der Eifel gewesen, weil als kleines Kind ist es ja so, dass man, dass bereits kleine Strecken einem sehr weit vorkommen. Und ich erinnere mich daran, wenn wir mit dem Auto mit unseren Kindern gefahren sind, nach 10 oder 5 Kilometern fragen die schon, sind wir nicht bald da? Von daher habe ich ganz viele Eindrücke aufgenommen, war aber nie an den Ort in dem Sinne gebunden, wie das jemand ist, der in einem Ort aufwächst. Und das ermöglicht einem sowohl Distanz als auch Nähe.
Ja. Gibt es noch eine Geschichte, die Sie damals aufgeschnappt haben, an die Sie sich erinnern, die Sie dann auch später mal verwertet haben?
Ja, es gibt Typen und Hintergründe. Also da gibt es zum Beispiel einen Kriegsinvaliden Klein Behn, der immer an der Theke hockt und dann seine Geschichten erzählt und meistens betrunken ist. Solche Geschichten gibt es, die fließen ein und werden abgewandelt.
War Ihnen egal oder haben Sie überlegt, ob die Geschichten stimmen oder erfunden sind?
Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Sie muss nur schön erzählt sein.
Ja, ehe wir in den heutigen Geschichtenort in Kall gehen, haben wir noch mal eine Musik an dieser Stelle. Und zwar bleiben wir mal in der Gaststätte der Mutter, in der Musicbox. Da lief dann 1959 zum Beispiel von den Platters Only You.
Daran erinnere ich mich, dass die Rede davon war, wir kriegen jetzt ein Fernsehen. Und ich habe mich so darüber gefreut. Und dann kam irgendwann die Musicbox. Und ich habe unter dieser Musicbox, da ist ja so ein Neon, sind ja so neonfarbige Leuchtröhren und habe da drunter gesessen und habe da dann dieses Lied gehört. Und ein paar Tische weiter haben die GIs gesessen.
Hier sind die Platters.
Only you can make all this world seem right. Make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you.
Only You von den Platters, und das war die Musik, die in der Gastwirtschaft von Norbert Scheuers Eltern lief, und die GIs haben sich gefreut, wenn sie Musik aus der Heimat gehört haben. Der heutige Geschichtenort in vielen ihrer Romane über Kall ist eine, naja, eher nüchterne Supermarkt-Bäckerei-Cafeteria. Dort treffen sich alte Herren, die in den Romanen die Grauköpfe genannt werden, und reden über Gott und die Welt, vielleicht mehr über die Welt als über Gott. Sie haben ein immenses Wissen über Vergangenheit und Gegenwart und über die Menschen von Kall und von der Eifel. Dieses, Herr Scheuer, Ihr literarisches Supermarktcafé gibt es wirklich, und Sie sind dort auch oft zu Gast. Und reden mit oder lauschen Sie mehr?
Also ich sitze einfach nur herum. Ich lausche auch nicht wirklich. Also das käme mir komisch vor, wenn ich da sitzen würde und würde belauschen.
Dann wären Sie ein Voyeur, ein akustischer Voyeur.
Nein, also das hat sich im Grunde ergeben. Ich habe ja bei der Telekom gearbeitet und nachher konnte ich mir ein Büro in Kall einrichten. Und in der Mittagspause bin ich dann, und manchmal auch schon vor Arbeitsbeginn, bin ich in diese Cafeteria gegangen. Ganz einfach, weil es in Kall kein Kaffee gab. Und ich war dann so eine Art Stammgast da und habe mein Tagebuch geschrieben. Heute wird immer noch kolportiert, dass ich da einen Roman schreiben würde oder sowas. Sondern ich habe nichts anderes als ein paar Notizen in mein Tagebuch gemacht, weil ich das einfach zu Hause nicht kann. Also ich brauche dafür einen Ort, der außerhalb meines Hauses liegt.
Ja.
Und irgendwann, meine ersten Romane spielen ja im Umkreis der Gaststätten, die ich kenne. Und die Gaststätten sind in der Eifel ja mehr oder weniger verschwunden. Sie sind zum großen Teil abgelöst worden durch so Gemeindehallen oder sowas. Und es gibt nur wenige Gaststätten. Es ist kein Zentrum mehr, wo man sich begegnet. Im Grunde ist das Zentrum, wo sich die Leute heute begegnen, die Cafeteria eines Supermarktes.
Mhm.
Und dann habe ich sozusagen den Erzählmittelpunkt von der Gaststätte in die Cafeteria verlegt. Und da sitzen halt jeden Tag, so ab 9 Uhr, alte Männer, die kommen aus der gesamten Umgebung. Also Kall ist ja so ein Art Zentralort. Um den Ort herum sind sehr viele kleine Dörfer. Und diese alten Herren zu denen ich mittlerweile auch zähle, aber ich bin nicht unter ihnen, die kommen dann zusammen und erzählen sich ihre Geschichten, also was gerade los ist. Mhm. Gegenüber ist ein Fernseher, da sind die Nachrichten, die dann kommentiert werden. Mhm. Und das erschien mir als wunderbarer Ort einer Erzählung, von der aus man alles sozusagen weiterverfolgen kann.
Mir ist aufgefallen, dass Sie Journalisten oder Kritikern, die Sie besuchten, begeistert dieses Café gezeigt haben. Und diese Großstadtpflanzenjournalisten haben dann die feinen Kaffeehäuser, die Sie in Erinnerung hatten, oder die italienischen Espresso-Bars, die Sie kannten, die fanden das eher trist und uninspirierend. Und Sie konnten das wiederum gar nicht verstehen.
Genau, ich kann es umgekehrt nicht verstehen, wie man in einem feinen Kaffeehaus sitzen kann und etwas dabei empfinden kann. Also ich finde gerade, dass also so eine gewisse Dekadenz gut ist für die Literatur. Also aus der heraus kann man was kreieren. Aus paradiesischen Zuständen ist das viel schwerer.
Stimmt es, dass Sie erst mit 20 oder 21 Jahren, also als Erwachsener, zum ersten Mal ins ziemlich nahe Köln gefahren sind?
Ja.
Waren Sie so von der Eifel gefangen, dass Sie da nicht mal in die Großstadt wollten?
Nein, das war einfach so, dass man das nicht gemacht hat in dieser Zeit. Also,
Sie haben es nicht gemacht?
Ja, aber viele andere auch in meinem Alter.
Mhm. Nicht mal Platten kaufen, in den Plattenladen fahren?
Nee.
In die Disco?
Nein. Also das ist tatsächlich so. Also in meinem Bekanntenkreis haben das sehr wenige gemacht. Es sei denn, sie hatten Verwandte in Köln oder in Düsseldorf. Dann sind sie dahin, aber ansonsten nicht. Das ist ja auch zu dem Zeitpunkt so eine Art Weltreise gewesen, bis nach Köln zu kommen. Und ich hätte mich da heillos verirrt.
Okay.
Dann nachher habe ich beim WDR als Elektriker gearbeitet. Und dann bin ich jeden Morgen nach Köln gefahren.
Dann war es Routine. Aber am Anfang war da auch ein bisschen Respekt, Angst oder gar keine Notwendigkeit.
Keine Notwendigkeit.
Sie hatten alles in der Eifel.
Ja.
Sie gingen aufs Gymnasium wo?
Ich bin nicht aufs Gymnasium gegangen, sondern ich habe eine Lehre gemacht und dann mittlere Reife. Und zu dem Zeitpunkt konnte man mit dieser Kombination noch zur Fachhochschule. Und mit dem Abschluss eines Diplom-Ingenieurs an der Fachhochschule hatte man das Abitur und dann konnte man an die Universität.
Für Ihre Studien haben Sie die Eifel ja dann verlassen, gingen nach Iserlohn, später nach Bonn und Düsseldorf. Waren diese Orte für Sie bereichernd oder erstmal sehr fremd?
Die waren total fremd. Also ich bin eigentlich zum ersten Mal aus der Eifel rausgekommen, richtig raus, zum Studium. Ich habe meinen Studienort dann ausgewählt nach der Lage. Und zwar Iserlohn, diese Hochschule liegt mitten im Wald. Und in dem Prospekt war die Hochschule abgebildet. Und ich hätte eigentlich von meiner Vorbildung her, hätte ich Elektrotechnik studieren müssen und keine physikalische Technik. Aber diese Hochschule in Iserlohn, also die zu Hagen gehört, zur Hochschule Hagen, die hat mir so gut gefallen und ich dachte im Grunde, das ist ja fast wie Eifel. Also schreib's dich da ein, auch wenn es ein anderes Studienfach ist.
Es war nicht so beängstigend wie eine Großstadt.
Es war nicht so beängstigend wie eine Großstadt, ja. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob der Ausdruck beängstigend der richtige ist. Also irgendwie
befremdlich.
Ja, befremdlich. Passt besser. Mir hat es da, wo ich war, sehr gut gefallen und ich wollte sozusagen das nicht ändern.
Die Grauköpfe in Ihren Romanen, Literaturkritiker haben die ja als die Eifelausgabe des kommentierenden antiken griechischen Chors bezeichnet. Gefällt Ihnen so eine Interpretation?
Die gefällt mir, bin ich auch selbst drauf gekommen. Ich habe also, während ich das geschrieben habe, habe ich daran irgendwann gedacht. Also das ergibt sich und hab das dann natürlich sofort wieder zurückgestoßen. Sowas bringt's nicht, wenn man direkt solche Parallelen beim Schreiben entwickelt, dann wird man auf irgendwelche Pfade gelenkt, die zu sehr vom eigentlichen Erzählen abhalten. Aber das gefällt mir schon sehr gut.
Ja.
Und interessanterweise, der Marktleiter, mit dem ich mal gesprochen habe, das war so eine Art Visionär und der hat mir irgendwann dann erzählt, er wolle diesen Markt ausbauen. Und es sollte so eine Art antike Markthalle sollte es werden. Ne? Also selbst der hatte schon so eine Vorstellung. Und da ist aber dann nichts draus geworden. Das ist ein ganz normaler Rewe.
Sie haben einmal geschrieben, dass ein kindlicher Berufswunsch bei Ihnen nicht etwa Lokomotivführer war, sondern Streckenläufer bei der Bahn. Und das sind die Leute, die eine Eisenbahnstrecke regelmäßig abgehen und kontrollieren. Klingt für manch einen vielleicht eher eintönig, aber Sie haben es als Kind faszinierend gefunden. Wieso?
Also ich habe es faszinierend gefunden, weil so ein Streckenläufer häufig in unsere Gaststätte kam und da gesessen hat und sozusagen während seines Spazierganges dann ja eine Pause einlegen könnte, im Grunde ziemlich frei war. Ne? Er war nichts gebunden, ne? Und das hat mir gefallen.
Auch die Natur, die er erlebt?
Ja, natürlich auch.
Sie sind immer noch ein begeisterter Wanderer und Spaziergänger in Ihrer Heimat der Eifel. Und Sie gehen gerne immer wieder dieselben Strecken, auch 50 Mal und noch öfter. Warum?
Weil man die Sachen eher wahrnimmt, wenn man häufiger die Strecken geht. Also wenn ich nur einmal eine Strecke gehe, bleibt weniger in Erinnerung. Und es ist auch ja einfach angenehm, etwas immer neu zu erwandern. Also wandern ist vielleicht auch etwas übertrieben. Ich gehe spazieren. Ich verlasse morgens das Haus oder nachmittags und laufe durch die Gegend. Und es sind zwangsläufig dann ja auch immer dieselben Strecken, weil wenn man in einem Dorf wohnt und man umkreist sozusagen spazieren gehend das Dorf, dann sind es immer dieselben Strecken. Oder man müsste sich durch die Bücher schlagen oder sowas, dann würde man andere Strecken gehen.
Welches Detail eines Spaziergangs zum Beispiel hat sich bei Ihnen erst langsam eingeprägt?
Ja, die Pingen, die bei uns in der Gegend sind.
Die was?
Pingen. Das sind aus dem 16. Jahrhundert Erdhöhlen, in denen früher Erze gefunden worden sind. Das heißt, die Leute bei uns, also Bauern waren das, die haben im Nebenerwerb auch Eisenerz gefördert. Und haben in den Wintermonaten Löcher gegraben, ungefähr 10 Meter tief. Und haben dann dieses Erz rausgeholt und haben das dann in der Nähe dieser Löcher verhüttet. Und die ganze Gegend ist sozusagen erfüllt von diesen Mulden, ne, die viele Leute für ja Bombeneinschläge halten. Ja. Ne? Aber in Wirklichkeit sind es Grabenlöcher, um die herum sozusagen das Geröll, was aus diesen Gängen rausgeholt wurde, aufgeschichtet wurde.
Mhm. Ihre Art des Spazierengehens, den Weg 50 Mal zu gehen und bewusst zu gehen, das klingt für mich fast ein bisschen wie Zen-Buddhismus.
Also es ist ja häufiger als 50 Mal. Also es ist ja fast täglich. Ja. Ne? Also von daher, man könnte das so sehen, aber ich verlenke mich nicht wirklich so tief da rein. Ich gehe spazieren, habe den Hund dabei und gucke mich in der Landschaft um und setze mich hin. Und könnte man als Zen-Buddhismus sehen, aber ich sehe es einfach als Spazierengehen.
Ihre Form von Meditation. Ja. In einer Abwandlung von Kleist, gibt es bei Ihnen die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Gehen?
Ja, das Gehen ist sehr, sehr wichtig für das Nachdenken, auch wenn ich, sagen wir mal, Notizen mache, dass ich manchmal stehen bleibe und einen Satz schreibe oder ein Wort, was mir gerade einfällt oder irgendetwas. Also das würde ich zu Hause kaum machen, außer so, ja, sagen wir mal, Exzerpieren aus irgendwelchen Büchern, die ich gerade lese. Aber die Einfälle kommen eigentlich nur beim Gehen oder beim Sitzen auf einer Bank.
Und Gedichte schreiben Sie auch nur im Gehen oder im Zug?
Ja.
Geht nicht zu Hause?
Geht nicht zu Hause. Ich müsste es mal, die letzte Zeit denke ich darüber nach, ob ich es nicht mal zu Hause versuche. Aber letztlich ist es so, die Gedichte werden zu Hause überarbeitet. Also vieles wird natürlich auch zu Hause gemacht. Aber die Einfälle sind eigentlich immer, wenn ich mich bewege.
Sie schreiben auch Tagebuch, wirklich täglich.
Ja.
Seit wann?
Ich habe das irgendwann mit Beginn meines Philosophiestudiums begonnen. Also das ist jetzt schon etliche
Jahrzehnte
Jahre her. Ja. Und habe mich irgendwann, daran erinnere ich mich noch, man liest die Tagebucheinträge ja nicht mehr. Ne? Aber daran erinnere ich mich deutlich, dass es in Düsseldorf in der Mensa, unterhalb der Mensa in so einer Cafeteria gesessen habe und mir gesagt habe, so ab heute schreibst du jeden Tag Tagebuch. Und das habe ich ziemlich gut durchgehalten.
Wieso schreiben Sie Tagebuch? Ist das ein Ordnen der Gedanken? Ist das ein Entwerfen von Ideen, von Skizzen?
Nein, also Skizzen und Ideen, dafür habe ich extra Hefte, sondern es ist im Grunde einfach nur eine Art Beschreibung. Also irgendetwas, es kommt mir manchmal so vor, als würde man was abwerfen. Also man notiert ein paar Sätze, ne, und damit ist das weg.
Ne? Befreiend.
Ja. Mhm. Und darüber hinaus hat es eigentlich keine weitere Bedeutung. Aber Befreiung ist ja schon eine Menge.
Absolut. Und jetzt hören wir mal ein Gedicht von Norbert Scheuer, aber eins in gesungener Form. Susanne Riemer ist eine Komponistin, Trompeterin, Sängerin aus dem Rheinland und sie hat ihre Gedichte vertont. Wie kam es dazu? Wollten Sie das oder wollte sie das?
Susanne Riemer arbeitet mit Wilhelm Geschwind zusammen. Und Wilhelm Geschwind ist aus der Eifel und aus Kall. Also im Grunde ein Freund von mir. Und der hat irgendwann der Susanne Riemer den Gedichtband von mir gegeben. Und dann haben die beiden sich entschieden, diese Gedichte zu vertonen. Und dieses Lied ist eigentlich kein Gedicht, sondern ist ein Lied von mir. Also
ein Song.
Ein Song aus meiner frühen Jugend. Okay. Und neben den Gedichten habe ich ihnen dann diese Songs von mir gegeben. Die Melodie ist dann von Susanne Riemer, aber der Liedtext ist von mir.
Ist denn deine Augen, dass wir jetzt spielen, ein Gedicht oder ein Songtext?
Ein Songtext.
Das ist ein Songtext. Hier kommt er, Susanne Riemer. Das war Susanne Riemer mit ihrer Interpretation eines Songs, den unser heutiger Studiogast Norbert Scheuer geschrieben hat. Herr Scheuer, Ihre Helden, zum Beispiel der Bundeswehrsanitäter Paul Arimond in Die Sprache der Vögel oder die Schülerin und Zeitungsausträgerin Nina Plisson in Mutterbohr, Ihre Helden sind fast immer Sonderlinge, Außenseite, Einzelgänger, aber fast alle ausgestattet mit einer großen Sehnsucht, die auch außerhalb der Eifel liegen kann. Sind es die typischen Charaktere der Eifel oder sind das die Charaktere, die Sie besonders anziehend finden?
Also die Eifel ist ja, wie wir festgestellt haben, ein literarischer Ort. Und von daher sind sie einerseits typische Charaktere der Eifel, andererseits aber auch typische Charaktere der Literatur. Immer sind in der Literatur, denke ich mir, Charaktere vorhanden oder überhaupt, die sinnvoll zu erzählen sind. Ne? Irgendwie Außenseiter. Sie stehen niemals so im Leben, wie man sich das vorstellt, obwohl ich auf der anderen Seite sagen muss, die gibt es gar nicht. Es gibt nicht diesen Normalmensch. Ne? Aus jedem kann man sozusagen einen Teil seiner Persönlichkeit herausfiltern, die ganz besonders ist und die etwas Außergewöhnliches ist, wenn man sich darauf konzentriert. Und insofern sind sie einerseits, sagen wir mal, besonders und auf der anderen Seite sind sie halt ganz normal. Es sind ganz normale Menschen, die ein Ziel verfolgen, die irgendeine Verrücktheit an sich haben. Jetzt im Sinne von anders sein. Ne? Ja. Und von daher würde es schwer fallen, so ein Normalbürger nachzuzeichnen.
Ja.
Das, glaube ich, ist auch in der Literatur nirgendwo so. Immer ist der Protagonist etwas, was erzählt werden muss. Ne? Einen Normalbürger braucht man nicht zu erzählen. Den kennen wir alle aus einem bestimmten Aspekt. Ne? Das
Oder?
Bin ich, das sind Sie, das ist jeder. Ne?
Ja.
Und der Teil davon, der jetzt sozusagen anders ist, der treibt eine Geschichte an.
Die Sehnsucht, ihre Helden auszubrechen. Kennen Sie diese Sehnsucht?
Ja, natürlich kenne ich die. Ich wollte auch aus der Eifel raus, zeitweise. Und war ja auch für meine Verhältnisse
in Iserlohn
und in Düsseldorf und in Bonn. Und wollte aber dann auch wieder zurück.
Ja, also die Sehnsucht ist gestillt.
Die Sehnsucht ist gestillt. Manchmal denke ich daran, man könnte ja mal, sagen wir mal, eine Weltreise machen oder sowas. Aber dann denke ich mir, konzentriere dich auf den Ort, in dem du lebst, da ist die ganze Welt.
Ihre Helden haben auf gewisse Weise alle ein beschädigtes Leben. Sie erleben selten Glück oder Zufriedenheit. Sie haben aber mal gesagt, im Grunde ist bei allen schwierigen Geschichten am Ende in allen ihren Büchern auch Hoffnung.
Ja, das würde ich so sehen.
Ja.
Also,
ist das wichtig für Sie, dass das Buch nicht negativ endet?
Nein, das wird von mir nicht konstruiert. Mhm. Also ich denke gar nicht daran, dass das Buch positiv enden sollte. Manchmal machte mein Lektor Hinweise, es muss positiv enden, aber das ignoriere ich dann und damit gibt er sich auch zufrieden.
Ja.
Aber es scheint so eine, ja, sagen wir mal, so eine gängige Variante zu sein in der Literatur, dass sich Bücher besser verkaufen, wenn sie ein schönes positives Ende haben.
Ja.
Aber für mich kein Kriterium.
Ja.
Es endet so, wie es enden muss.
In so ziemlich allen Ihren Büchern spielt auch das Nichtmenschliche eine wichtige Rolle. Die Natur, Steine, Wasser, Bienen, Vögel, Fische, Störche. Ist es ein bewusst eingesetztes Mittel oder ergibt sich das zwangsläufig aus Ihrem eigenen Naturerleben?
Es ergibt sich einerseits aus dem eigenen Naturerleben und andererseits daraus, dass ich eine eigentümliche Art habe, Geschichten zu schreiben, die darin besteht, dass meine Protagonisten irgendetwas zu tun haben müssen. Also es sind nicht, wie man das häufig in der Literatur hat, sozusagen so reflektierte Leute, die durch die Gegend laufen und nur über ihr Dasein und über ihr Leben nachdenken und sich sozusagen von einem schönen Café zum nächsten schleppen, sondern meine Protagonisten müssen arbeiten und sie müssen irgendetwas haben, was ihr Leben ausfüllt. In vielen Fällen ist das bei mir, weil das für mich interessant ist, dann die Natur, es sind Tiere oder sonst irgendwas, Steine.
Ja, zum Beispiel der Roman Die Sprache der Vögel, den haben Sie eben schon mal erwähnt, der spielt ja eben kaum in Kall, sondern in Afghanistan und der Held liebt Vögel und beobachtet Vögel und das ist eigentlich der Leitfaden in diesem Buch geworden. Über dieses Buch hat die Kritikerin Maike Fessmann geschrieben, so filigran konstruiert wie eine Vogelfeder bei der Schönheit und Funktionalität zusammenspielen. Und ich finde, das passt wieder zum Autor, der ein Ingenieur, aber auch ein Philosoph ist.
Ich höre das sehr gern. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass also diese beiden, ja, sagen wir mal, Disziplinen, dass ich die mich damit beschäftigt habe. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich das jetzt, sagen wir mal, bewusst steuere, sondern es ist etwas, was unterbewusst abläuft. Also ich habe mich damit mal beschäftigt und dann fließt das unter Umständen hinein. Ich erinnere mich an eine Laudatio. Da hat die Dame, die über meine Bücher geredet hat, hat es mit der Festkörperphysik, also ich habe eine Ingenieurarbeit über Festkörperphysik geschrieben, in der sozusagen die Kristallstrukturen von Eisen aufgeschlüsselt wurden, hat sozusagen diese Verbindung hergestellt. Also sozusagen das Suchen im Detail nach Verbindungen und Strukturen. Es kann sein, dass das für mich entscheidend ist, aber es ist nicht mein Impetus. Ich will Geschichten erzählen. Insofern bin ich im Grunde immer so jemand wie die Leute, die es entweder wie die alten Männer in der Cafeteria oder die Leute, die bei uns in der Kneipe gesessen haben und ihre Geschichten erzählt haben.
Ulrich Rüdenauer hat ihren Stil keinen magischen, aber einen verzauberten Realismus genannt und ihnen folgende Fähigkeit zugeschrieben, das scheinbar Unscheinbare durch poetische Sprache zum Leuchten bringen. Und das kann ich als Leser gut nachvollziehen. Herr Scheuer, wir haben gerade über die Natur gesprochen. Apropos Natur, vor über 3 Jahren gab es in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Belgien jene verheerende sogenannte Jahrhundertflut, bei der in Deutschland fast 200 Menschen ums Leben kamen, in Belgien 43 und neben Sachschäden von rund 50 Milliarden Euro, die noch dazu kamen. Die Katastrophe, die fand nicht nur an der Ahr statt, sondern auch an vielen anderen kleinen Flüssen und Bächen der Region, wie zum Beispiel der Erft oder der Urft, die durch Kall fließt. Kall wurde verheerend zerstört, auch dort starben Menschen. Wie haben Sie diese Flut damals erlebt? Waren Sie auch betroffen?
Also ich wohne oben auf dem Berg.
Glück gehabt.
Glück gehabt. Ich habe lediglich die Wassermassen aus unserer Terrasse entfernt. Aber ich bin natürlich dann mit dem Fahrrad, weil mit dem Auto konnte man sich nicht mehr bewegen, durchs Kall gefahren und habe versucht zu helfen. Und es war ganz schrecklich. Also Kall stand sozusagen unter Wasser, war im Grunde nur noch eine Art Seenplatte. Und bis heute sind immer noch die Schäden zu sehen. Und es dauert noch Jahre, bis das alles wieder so sein wird, wie es mal war. Vor allen Dingen die Bahnstrecke, die von Köln bis nach Trier führte, wird, glaube ich, jetzt bis 2028 noch außer Betrieb sein. Und das bedeutet einiges für die Leute, die in Köln arbeiten.
Ja, auch bei Ihnen im Ort sind Menschen gestorben. Hält auch nach 3 Jahren die Traumatisierung der Menschen an?
Ja, also das ist definitiv so. Ich habe versucht, darüber auch einen Roman zu schreiben und bin einfach gescheitert. Also zuerst mal gescheitert, weil es unheimlich schwer ist, das wirklich in Romanform und in Erzählung wiederzugeben.
Ja. Was ist bei Ihnen zurückgeblieben?
Bei mir ist zurückgeblieben, dass man sich im Grunde vorbereiten muss auf sowas. Es gibt ja eine ganze Menge von Maßnahmen, die man hätte ergreifen können, damit das nicht passiert. Also insbesondere in Kall war es so, dass man Überschwemmungsgebiete zum Bauland ausgeschrieben hat. Vor Kall ist also eine riesige Auenlandschaft, die wurde bebaut. Und das staut natürlich das Wasser. Mhm. Und das führt dazu, dass natürlich viel mehr Schaden entsteht als ohne das. Man könnte jetzt sehr viele Sachen aufzählen, die man vorher hätte ergreifen können und die man jetzt, denke ich mir, hoffentlich macht.
Ja. In Ihrem Roman Am Grund des Universums, der vor der Flutkatastrophe erschien, da erweisen Sie sich als irgendwie unheimlicher Prophet. Sie beschreiben eine Flutkatastrophe. Menschen flüchten auf die Dächer des Supermarkts, Wasser und Schlamm reißen alles mit. Waren Sie sich damit Ihrer Vorausschau selbst unheimlich?
Ja, in gewisser Weise ja. Ich habe überhaupt so diese Vorstellung, wenn ich irgendwas über Kall schreibe, also über den realen Ort Kall, der ja im Grunde eine Imagination ist, dass das irgendwie dann eintrifft. Also ich schreibe über irgendeine bestimmte Begebenheit und dann verschwindet die, ne? Ich meine, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Veränderungen entstehen und wahrscheinlich bilde ich mir das auch nur ein. Aber es ist tatsächlich so, dass man vielleicht, wenn man, jetzt werde ich aber sehr mystisch, ne? Wenn man sich über 3 Jahre mit einer Sache beschäftigt und im Grunde an nichts anderes denkt, man ja ganz viele Einflüsse wahrnimmt, die im Grunde auch zum großen Teil unbewusst sind, die auf etwas hindeuten können, was dann irgendwann passiert. Aber das ist jetzt sehr mystisch.
Die Eifel, da kommen bei vielen die Assoziationen rau, abgelegen, archaisch, kalt. Es gibt sogar den spöttischen Begriff rheinisch Sibirien. Die Eifel, mir ist noch nichts bedeutend Schöneres begegnet, hat Norbert Scheuer gesagt. Was lieben Sie an der Eifel? Was ist für Sie der Zauber?
Dieses Statement ist natürlich eingegrenzt, weil ich ja noch nicht so viel gesehen habe. Ich war zwar schon in einigen Ländern, aber es ist einfach die besondere Art der Landschaft. Also es ist ein Mittelgebirge, was nicht bewaldet ist oder nur teilweise bewaldet, was jetzt mit dem Bergbau auch zu tun hat. Und wenn man wandert, kommt man immer an Höhenzüge, von der aus man weit blicken kann, so ungefähr wie vom 15. Stock des Deutschlandsfunkes hier. Also man sieht die gesamte Landschaft und kann dann in Täler eintauchen und es ist wunderbar. Und die Menschen finde ich sehr angenehm. Sie reden nicht sehr viel, aber wenn sie reden, dann sagen sie das, was sie meinen. Und von daher finde ich, es ist auf jeden Fall ein Land, in dem Landschaft, in der man leben kann und vor allen Dingen, die man erwandern kann. Also ein wunderbares Naherholungsgebiet.
Ist eigentlich für Sie auch mal eine Zukunftsvision von Kall in einem Roman denkbar? Kall im Jahr 2100?
Habe ich schon mal dran gedacht. Aber ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ich noch habe, irgend sowas zu schreiben.
Aber wäre denkbar, ein Science-Fiction.
Ja, wäre denkbar.
Ich biete Ihnen gegen Ihr Häuschen in Kall-Keldenich, wir spinnen jetzt mal rum, eine 150 Quadratmeter Altbauwohnung in der Kölner Südstadt, ruhig mit Dachterrasse, mit Domblick, mit Rheinblick. Schlagen Sie ein?
Nein, definitiv nicht.
Der Eifelmensch bleibt in der Eifel.
Ja, obwohl ich sagen muss, hätten Sie das etwas kleiner gemacht? Ne? Also einfach so eine kleine...
Nee, Sie müssen tauschen.
Ach so, tauschen.
Entweder ja. Oder.
Gut, das, dann tauschen würde ich nicht, aber okay. Eine kleine Wohnung in Köln, in der Altstadt, wo man da mal hinfahren kann und...
Extra. Aber nicht tauschen.
Gut.
Aus der Eifel, aus Kall-Keldenich, schauen Sie nun hinein in eine globalisierte Welt, in eine Welt, in der immer mehr Menschen von den Ausuferungen der Digitalisierung zunehmend überfordert sind. Eine Welt, in der KI eine immer wichtigere Rolle spielt. Macht Ihnen all das Angst?
Angst wäre vielleicht übertrieben, weil ich glaube, dass sich das irgendwie ausregelt. Ich bin also fest davon überzeugt, dass viele dieser neuen Technologien eingehegt werden, dass also so etwas wie KI irgendwann sich selbst ad absurdum führt, nach Schumpeter, und dass eine Selbstregulierung innerhalb der Gesellschaft stattfindet, dass also die ganzen elektronischen Elemente, die wir im Moment für unverzichtbar halten, irgendwann nur noch ein Teil unseres Daseins sind und nicht mehr so zentriert sind, wie es im Moment ist, dass wir alle sozusagen auf Handy und Smartphone fixiert sind, sondern irgendwann wird das nebenher laufen ohne und andere Sachen werden wichtiger sein.
Was gibt Ihnen persönlich Zuversicht?
Zuversicht gibt mir im Grunde meine Arbeit. Also, dass ich schreibe, morgens aufstehe, spazieren gehe, meine Frau mich erwartet, ich mit der Kaffee trinke und der Hund kläfft, wenn ich ins Haus komme.
Das waren die Zwischentöne. Heute mit dem Schriftsteller Norbert Scheuer. Vielen Dank. Nächste Woche begrüßt mein Kollege Joachim Scholl wiederum einen Schriftsteller in dieser Sendung, nämlich Ilya Trojanow. Eine letzte Musik haben wir noch, Norbert Scheuer. Es ist Ego Death von der US-Rockband Polyphia. Gibt es da auch eine Geschichte zu?
Ja, eine ganz kurze. Mein Sohn hat mich nach der Erkrankung zum Rock am Ring eingeladen. Und ich sah diese Gruppe auf einer Nebentribüne und ich war noch irgendwie erschöpft. Und als ich das hörte, war es so, als würde diese Energie dieser Gruppe in mich überfließen. Und seitdem höre ich die fast jeden Tag.
Jetzt kommt die Energie über uns. Vielen Dank.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.